Und wenn die Zeit erfüllt sein wird und die Vollzahl eingegangen ist, dann wird der Herr wiederkommen, wie er es verheißen hat.
Amen.
Und ich glaube tatsächlich, dass wir es miterleben werden. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass wir die Wiederkunft Jesu Christi miterleben werden. Keine von uns kann sagen, wie viele Monate vor uns liegen, wie viele Jahre, das weiß Gott allein. Und das ist gut so, damit wir alle Zeit wachen und beten und bereit sind. Ich möchte einige Schriftstellen lesen und um der Übersetzung willen muss ich gezwungenermaßen langsam sprechen, was mir gar nicht so liegt. Das Wort überwältigt mich manchmal so, dass ich gar nicht anders kann. Möge es mit uns allen geschehen, dass Gottes Wort uns wirklich überwältigt, uns mitreißt, in uns eindringt wie ein zweischneidiges Schwert und dass wir uns tatsächlich in die Gegenwart Gottes versetzt wissen. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen, wenn ich dieses Wort jetzt lese. Aus 1. Korinther, dem 2. Kapitel von Vers 8. 1. Korinther, Kapitel 2 von Vers 8. Hier sprechend von der Weisheit Gottes vorher oder schon meinetwegen von Vers 7, um des Zusammenhangs willen. Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Diese hat keiner von den Machthabern dieser Welt erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen Gottes. Lasst uns beten. Herr unser Gott, dieses Wort ist in unserer Mitte wahr geworden. Nicht wir haben geforscht, nicht wir haben offenbart. Du hast deinen Geist gesandt, denselben Heiligen Geist, der auf allen Propheten und Aposteln ruhte, hast uns ein offenes Herz gegeben, hast unser Verständnis für die Schrift geöffnet. Wir deuten nicht, wir bekommen es geoffenbart. Geliebter Herr, möge es heute in unserer Mitte noch einmal wahr werden, dass dein Geist über uns kommt, uns lehrt, uns in alle Wahrheit führt, uns die geheimen Gedanken Gottes offenbart. Treuer Herr, wir geben dir allein die Ehre und stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes. Satan hat sein Anrecht verloren. Hier hat Gott das Sagen, der König der Könige unter seinem Volk, der Erlöser unter den Erlösten. Sei du mit uns in diesem Gottesdienst, rede zu unseren Herzen und gib eine Erweckung. Schenk einen Hunger und einen Durst nach dir und deiner Gerechtigkeit und stille denselben aus Gnaden durch eine mächtige Ausgießung deines Heiligen Geistes. Dir sei Preis und Dank und Ehre für alles. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir sind Gott dem Herrn ganz aufrichtig dankbar für die Möglichkeit, an dieser Stätte versammelt zu sein und in jeder Weise die Möglichkeit zu haben, wenn auch manchmal, was die Unterbringung betrifft, ein wenig Provisorium dabei ist, so sind wir dennoch froh, dass wir so zusammen sein können und das Wort Gottes gemeinsam hören. Auch heute möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Und wie einer unserer Brüder sagte, auf Erden werden wir es nie sehen oder hören, was Gott in der ganzen Welt getan hat. So wie es in den Tagen Luthers, Wesleys und all dieser Männer war, Calvins und Zwinglis und Schwenkfeld und es gab ihrer viele, so wie jedes Mal jede Botschaft über die ganze Erde ging, so muss es auch jetzt sein. Das Wort Gottes in Reinheit und Klarheit als das ewig gültige Evangelium muss allen Völkern und Sprachen zu einem Zeugnis verkündigt werden.
Amen.
Wer hören will, kann hören, wer nicht, lasse es bleiben. Aber wie schon der Prophet im Alten Testament sagte, sie sollen wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Es war am Donnerstagabend, als ich einiges von Martin Luther las, und plötzlich machte er den Ausspruch, ihr sollt wissen, dass euer Prophet zu euch gesprochen hat. Urplötzlich sah er sich nicht nur als Reformator, er sah sich als einen Mann, der von Gott gesandt wurde. Ihr Lieben, es ist nicht unsere Aufgabe, einzustufen, denn schaut, Johannes war der größte Prophet aus dem Alten Testament. Er tat aber kein einziges Wunder. Wir müssen aufhören, Dienste und Berufungen nach dem einzustufen, was unsere Augen sehen oder unsere Ohren hören. Es geschieht immer so, wie Gott es gemäß seinem Heilsplan beschlossen hat. Wir wissen nicht, ob Noah ein einziges Wunder getan hat. Aber eins hat er getan. Er tat, was Gott ihm geboten hatte. Er war gehorsam. Er führte den göttlichen Auftrag aus. Nicht einer kopiert den anderen, sondern jeder hat seinen Auftrag, wenn er einen hat. Dann ist es keine Kopie eines anderen, sondern ein göttliches Original. Es gibt bei Gott keine Nachahmungen. Es gibt nur ein Original. Selbst in dem Dienst der Apostel hat nicht einer nachgemacht, was der andere tat. Jeder hatte seinen Bereich, seine Aufgabe, seinen Dienst und Gott hat auf mannigfaltige Weise gewirkt. Bei dem Petrus genügte es, dass er durch die Straßen Jerusalems ging und wenn sein Schatten auf die Kranken fiel, dann waren sie gesund. Paulus hat das nicht getan. Er war ein Original. Aber von Paulus lesen wir in Apostelgeschichte 19, dass man Schweiß und Taschentücher von ihm genommen hat. Auch er schwitzte beim Predigen, nicht nur ich. Und man nahm diese Schweißtücher und brachte sie zu den Kranken und sie wurden gesund. Hat Petrus das Gleiche getan? Nein. Jeder hatte seine Führung von Gott. Nicht eine kopierte den anderen. Jeder ließ sich von Gott so gebrauchen und segnen, wie es dem Herrn wohlgefällig war. Die Dienste aller Propheten waren verschieden, aber es ist ein Plan Gottes, ein Programm Gottes, und sie alle waren ein Teil dieses göttlichen Planes. Wie schon gesagt, Johannes als der größte Prophet des Alten Testaments tat keine Wunder und Zeichen, aber er tat das Größte, das, was Wunder und Zeichen nicht hätten erreichen können. Er bahnte dem Herrn den Weg. Er ebnete eine Straße unserem Gott. Er hat nicht eine Sache für eine Denomination vorbereitet oder für einen großen Evangelisten. In ihm erfüllte sich das Wort aus Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Nicht nur einen Boten, meinen Boten. Ich sende meinen Boten vor mir her. Weil ich das so gerade spontan ausspreche, gedenke ich des Wortes, in dem geschrieben steht, tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Es gibt ja viele, die da sagen, sie seien Propheten und sind es nicht. Schon im ersten Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus wird uns in Offenbarung 2 gesagt, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast sie als Lügner erfunden. Es geht wirklich nicht um einen Propheten, sondern von dem Gott sagen kann, ich sende meinen Boten vor mir her, dass er mir den Weg bahne. Und das geschah. Der Weg wurde gebahnt. Wie eben schon bemerkt, keiner dieser Gottesmänner konnte sich aussuchen, was er zu tun hätte. Abraham nicht, Isaac nicht, Jakob nicht, Moses nicht, keiner konnte Gott sagen, was er tun soll, sondern Gott hat allen gesagt, was er durch sie getan haben möchte. Irgendjemand gebrauchte vor kurzem den Ausspruch, viele machen Gott zu einem Laufburschen. Sie sagen, Herr, heute könntest du das und das tun. Heute könntest du da und da sein, heute dies und jenes. Wir müssen das umwenden. Wir müssen Gott alles hinlegen und sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst den Notschrei deines Volkes, die Situation eines jeden Einzelnen. Tue wohl. Natürlich dürfen wir Gebetsanliegen vor den Herrn bringen, aber nicht in der Weise, dass wir ihm sagen, was er alles tun soll. Im Gebet legen wir es dem Herrn hin und glauben, dass er danach tun wird, denn er hat es verheißen. Das Wichtige ist immer, dass wir für das, was wir glauben, eine Verheißung im Worte Gottes haben. Das ist unbedingt erforderlich. Wenn wir keine Verheißung haben, dann können wir auch nicht schriftgemäß glauben. Es ist mir groß geworden, dass Gott in der Tat alles vollbracht hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn zum Beispiel Christus nur gestorben wäre und ins Grab gelegt worden wäre, das wäre keine ganze Sache gewesen. Wirklich nicht. Dann wäre es so, wie es auf vielen Friedhöfen ist, ein Grabstein wäre dort aufgerichtet worden und dann würde vielleicht darüber stehen, hier ruht in Frieden. Er ist nicht nur gekreuzigt und gestorben und begraben worden. Er ist auferstanden. Er lebt. Die Gruft ist leer. Ihr könnt, wenn ihr speziell in unserem Lande auf Friedhöfe geht, das sind ja alles Parks, sind ja herrliche Anlagen, aber überall steht irgendwie etwas geschrieben. Bei unserem Herrn ist das nicht nötig. Er ist auferstanden, er lebt. Karfreitag ohne Ostern wäre keine vollkommene Sache. Ostern gehört dazu. Der Herr ist hinuntergefahren in die untersten Örter und hat denen gepredigt, die in den Tagen Noahs ungehorsam waren. Wer die Bibel genau liest, könnte fragen, warum hat er nicht allen gepredigt? Warum steht speziell geschrieben, dass er denen gepredigt hat, die in den Tagen Noahs ungehorsam waren? Damals fand die Vermischung zwischen den beiden Linien statt. Die Linie von Seth vermischte sich mit der Linie von Kain. Die Linie Seths waren die Söhne Gottes und die Linie Kains eben die anderen. Und Gott, der Herr, sagte, es gereut mich, den Menschen geschaffen zu haben, weil er ja Fleisch ist und er musste ein Ende machen. Und weil diese Söhne Gottes die Linie Seths nicht auf die prophetische Botschaft Noahs gehört hat, hat der Herr es ihnen dort sagen müssen. Ihr Lieben, es gibt ein Wort, und ihr mögt sagen, das steht im Alten Testament. Nun gut, dann steht's eben im Alten Testament. Aber für mich, und das ist in der ganzen Welt bekannt, ist die ganze Bibel Gottes Wort. 2. Chronik 20, letzter Teil von Vers 20. Hört auf mich, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems. Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein. Vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Nicht auf irgendeinen, der sich als Prophet ausgibt, sondern auf einen Überbringer des frischen, lebendigen, von Gott gekommenen, geoffenbarten Wort. Ein Prophet ist kein Theologe, der über der Schrift brütet, bis da irgendwo was herausschlüpft. Ein Prophet steht unter göttlicher Inspiration. Er liest die Schrift. Aber während er die Schrift liest, kommt der Geist Gottes, der Geist der Offenbarung über ihn. Und er sieht und hört, was vorher verborgen war. Es ist einfach notwendig, den Plan Gottes, überhaupt das ganze Werk Gottes mit der Gemeinde richtig zu verstehen. Es waren die Propheten, die vorausgesagt haben, was kommen würde und dann auch zu Pfingsten und danach geschah. Lasst mich aus dem Propheten Jesaja, dem 28. Kapitel lesen und dann noch weitere Stellen. Jesaja Kapitel 28. Hier haben wir den Hinweis auf das, was am Pfingsttage geschah. Von Vers 11. Vers 11 und 12. Jawohl, durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Zunge wird er zu diesem Volke reden. Bleiben wir hier einen Moment stehen, ehe wir überhaupt zur Apostelgeschichte 2 dann kommen. Habt ihr gut zugehört oder gelesen? Durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Zunge wird er, nicht du, nicht ich, wird er zu diesem Volke reden. Der Mensch, die Gläubigen sind nur das Gefäß. Der Heilige Geist füllt das Gefäß, nimmt das Herz, den Mund, die Lippen, die Zunge, in Beschlag und lässt Gott durch sich reden. Haben wir das begriffen? Wir kommen gleich noch darauf, aber ich will euch nur zeigen, wie genau Gottes Wort ist und das, was geschah, schon im Voraus gesagt wurde, wie es geschehen würde. Gott will reden. Und deshalb steht so schön geschrieben, wie der Geist ihnen eingab, auszusprechen. Das ist das Geheimnis. Derselbe Geist, der schon immer wieder auf die Propheten kam, derselbe Geist, der auf Christus herabkam bei der Taufe, derselbe Geist kam zu Pfingsten, um den Leib des Herrn zusammenzufügen, viele Glieder mit verschiedenen Aufgaben, aber der Wirkende, der Redende ist immer der Geist Gottes. Nicht Menschen tragen ihre Weisheit vor, sondern was hat Paulus hier an die Korinther in dem Wort geschrieben, das wir gerade gelesen haben? Wir tragen Gottes verborgene Weisheit vor. Und dann sagt er, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und so weiter und so weiter. Und dann in Vers 10 kommt er mit der Sprache heraus und sagt, uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen Gottes. Amen. Es gibt keinen Menschen, der Gott mit dem Verstande erfassen oder erklären kann. Aber wir alle können Gott erleben. Wir alle können erleben, dass göttliche Inspiration über uns kommt. Eine heilige Salbung, wo nicht der Mensch will, sondern der Wille des Menschen in den Willen Gottes gelegt wird. Und wir einfach sagen, Herr, jetzt übernimm du mich. Hier bin ich als dein Gefäß und stehe zu deiner Verfügung. Jawohl, durch Menschen mit fremden Lippen oder stammenden Lippen und mit fremder Sprache wird er zu diesem Volke reden. Er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist die Ruhestätte, schafft Ruhe den Müden und dies ist der Rastort. Doch sie haben nicht hören wollen. Bruder Russ hat es schon erwähnt, dieses kostbare Wort aus Johannes 8. Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Und wer nicht aus Gott ist, kann es nicht hören, weil er nicht aus dem Samen des Wortes durch den Geist gezeugt und geboren wurde. Wir müssen wesensverwandt werden mit Gott. Darauf kommt es an. Wir müssen aus dem Wesen Gottes hervorgegangen sein durch Zeugung, wie irdische Söhne und Töchter durch Zeugung hervorgehen und da sind. Deshalb sagte Jesus, wahrlich, ich sage dir, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus Christus wurde, was seinen menschlichen Leib betrifft, durch den Geist gezeugt. Und so machte Gott einen neuen Anfang, einer neuen göttlichen Schöpfung, zu der wir aus Gnaden gehören dürfen. Lasst uns dieses Wort, das wir eben im Propheten Jesaja 28 gelesen haben, mit 1. Korinther 14 vergleichen. Und ihr werdet feststellen, dass Paulus es hier erwähnt, in dem Brief an die Korinther, in dem er ja über den Gebrauch der Geistesgaben fast ja vom ersten Verse an schreibt. Es heißt dann in 1. Korinther 14, Vers 20 und 21, liebe Brüder, zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft, nein, in der Bosheit sollt ihr Kinder sein, aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene. Und jetzt kommt der Vers aus Jesaja 28, 11 und 12. Im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Ein sehr ernstes Wort. Nun stellt euch vor, das Pfingstfest geschah. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Menschen begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Und auch da war die Gruppe geteilt. Die einen gingen in sich und nahmen an. Die anderen regten sich auf und sagten, diese sind voll süßen Weins. Aber Gott ist uns die Antwort nicht schuldig geblieben. Er hat sein Wort bestätigt. Er hat die Verheißung eingelöst. Er hat durch fremde, durch stammelnde Lippen, hat er geredet mit fremden Sprachen. Und das Herrliche ist, dass alle zur gleichen Zeit in ihrer eigenen Sprache verstanden haben, was da geredet wurde. Habt ihr das jemals so ganz und gar zu Herzen genommen und begriffen? Ich lese es gleich noch. Aber um dieses Wort hier zu bestätigen, an dieser Stätte haben wir eins von Gott geschenkt bekommen, nämlich immer Altes und Neues Testament gemeinsam als ein unzertrennbares Ganze zu predigen, um zu zeigen, dass Gott ein wahrhaftiger Gott ist. Amen. Und dass sich jede Verheißung, die er je gab, buchstäblich und wortwörtlich erfüllt hat. Also, im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Hier wieder das Wort mich. Es ging damals nicht darum, ob sie auf Petrus hörten oder nicht. Das war nicht die Frage. Die Frage war, ob sie auf Gott, den Herrn, hörten, der jetzt durch den Mund der Apostel, überhaupt derer, die mit Heiligem Geist erfüllt wurden, sprach. Und deshalb steht hier geschrieben, auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Es ist ein so spricht der Herr, kein gelerntes, kein gemachtes, sondern ein durch den Geist inspiriertes Reden des Geistes Gottes durch menschliche Lippen. Und dann ist es Gottes Wort. Und Gottes Wort ist verbindlich. Denn so geschah das Wort des Herrn an die Propheten. Sie hörten ja die direkte Stimme des Herrn. Und dann kam dieselbe göttliche Inspiration durch den Heiligen Geist über sie. Und sie konnte niederschreiben, was durch den Geist geoffenbart wurde. Ihr Lieben, wir haben es nicht mit Menschen zu tun, die Gott gebraucht, durch die er redet. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, der es so wollte, dass Menschen anderen Menschen das Wort bringen. Stellt euch vor, er hätte ein ganzes Heer von Engeln dazu bestimmt, uns das Wort, das Evangelium zu verkündigen. Ja, was wüssten die denn von unserem Elend, von unserer Not, von unserem in Sünde gefallenen Zustand? Was wollten die, wie wollten sie es uns sagen? Nur wer selber gerettet wurde, kann die Rettung bezeugen. Es ist einmal so, Gott gebraucht Menschen, die ihn erlebt haben, um das Wort zu verkündigen, damit andere ihn erleben können. In Vers 22 führt Paulus aus, mithin sind die Zungenreden ein Zeichen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Beredsamkeit dagegen ein solches nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wir können heute nicht in die Belehrung über die Geistesgaben eingehen. Auch das kommt alles noch, aber zum Teil ist es ja bereits geschehen. Nochmal die Betonung auf diesen Begriff. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. So wie Gott Propheten mit dem So spricht der Herr sandte und Jesus ganz klar und deutlich von denen, die er sandte, sagte, wer euch höret, der höret mich. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es gibt dafür eine ganze Anzahl Bibelstellen. Und dann kommt Johannes zu dieser Erklärung und Feststellung, wer aus Gott ist, der hört auf uns. Ein ganz herrliches Wort. Das ist der Prüfstein. 1. Johannes, Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 6. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt oder kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Mein neues Buch soll ja den Titel tragen, Wahrheit oder Täuschung. Der größte Betrug, der begangen wird, ist in den Religionen. Und da braucht eine die andere gar nicht zu beschuldigen. Eine ist so gut und so schlecht wie die andere. Und wir urteilen heute nicht. Aber als Menschen, die Gnade vor Gott gefunden haben und sich von allen Überlieferungen trennen mussten und durften, nämlich von dem, was uns von Gott getrennt hat. Ein Mensch, der die Verbindung mit Gott sucht, muss sich von allem lösen und trennen, was diese Verbindung unterbrochen hat. Nur wenn das beiseite geräumt wird, wodurch unsere Verbindung mit Gott unterbrochen ist, kann sie aus Gnaden wieder hergestellt werden. Und ich glaube, dass Gott dabei ist. Er ist mächtig am Werk, diese Verbindung, die er zu uns hergestellt hat, auch von uns zu sich herzustellen. Ihr wisst ja, Gott nahm Menschengestalt in Christus an, denn Christus war Immanuel, Gott mit uns. Er hat die Welt mit sich selber versöhnt. Aber der Mensch muss in diese Versöhnung einstimmen. Es ist wie ein Bund, wie ein Vertrag. Und Jesus sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes. Gott hat einen neuen Bund geschlossen mit all denen, die gläubig werden würden. Du musst in diesen Bund mit hineingenommen werden. Einer allein kann keinen Bund schließen. Es gehören mindestens zwei dazu. Und diese zwei kenne ich ganz genau. Nämlich das bist du und Gott. Kein Dritter, kein Vierter. Immer nur zwei. Das persönliche Erlebnis mit Gott kann nicht auf Kinder, und Enkelkinder übertragen werden. Es ist eine ganz persönliche Sache. Du musst Ja sagen zu Gott, dem Herrn, und sagen, mein Erlöser, du hast auf Golgatha den Bund mit mir geschlossen. Jetzt willige ich in diesen Bund ein und möchte mit dir von jetzt abgehen. Lasst uns aus dem Propheten Joel die zweite Stelle aus dem Alten Testament lesen, was die Ausgießung des Geistes betrifft. In den deutschen Bibeln ist es Kapitel 3, in manchen anderen Ende von Kapitel 2. Aber hier steht in Joel Kapitel 3 von Vers 1, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße. Da haben wir schon wieder hierbei stehen. Ist der Heilige Geist irgendjemand anders als Gott selber? Hier spricht Gott, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, so wie Jesus Christus die sichtbare Offenbarungsgestalt und Form des unsichtbaren Gottes war und Jesus sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist dies Zweite hier zu sehen, nämlich nicht nur Gott mit uns als Immanuel, sondern Gott in uns durch den Heiligen Geist. Amen. Halleluja! Amen. Gott in uns. Er will in uns Wohnung nehmen. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist, den Geist Gottes, und Paulus sagt, da wir nun den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Oh, die Leute begreifen den Erlösungsplan Gottes nicht. Und das bekümmert mich. Sie halten sich an gewissen Formulierungen auf und wissen nicht, warum es so sein musste. Wer hat den Geist ausgegossen? Hier steht, also Gott sprechend, der Herr, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße. Wenn ich euch jetzt aus dem Neuen Testament vorlese, dass Jesus den Geist ausgegossen hat, was dann? Was dann? Soll ich's tun? Ist ja eine Bibelstunde. Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Hier steht's. Ich komme nachher noch auf den Anfang vor dem Ende zurück. Aber ich möchte, dass ihr dieses einmal so seht, wie schön es formuliert wurde. Apostelgeschichte Kapitel 2, mit Bezug auf Jesus sagt es hier von Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Amen. Habt ihr alle mitgelesen? Das ist die Reihenfolge. Johannes predigte mit aller Wucht. Und er sagte, der da kommt, wird seine Tenne reinigen und fegen. Und er ist, der mit Geist und Feuer tauft. Hier ist das göttliche Geheimnis mit Christus und der Gemeinde. Und ich sage es jetzt schon, ich vergesse, es kommt gerade. Paulus hat immer wieder davon geschrieben, dass ihm das Geheimnis mit Christus und der Gemeinde, das seit Grundlegung der Welt verborgen geblieben war, geoffenbart worden ist, nämlich, dass auch die Heiden mit einverleibt worden sind. Die Wurzel ist Israel, aber die natürlichen Zweige sind ausgebrochen worden und die Zweige des wilden Ölbaums sind eingepfropft worden. Aber es geht ja noch weiter Hier ist noch mehr. Christus als Sohn, als Erlöser, musste für alle Erlösten erstens büßen, die Strafe auf sich nehmen, unseren Platz einnehmen. Er musste sterben. Als der Erstgeborene musste er für alle, die auch aus dem Geiste geboren werden würden, den Platz einnehmen, und er hat's getan. Dann ist er erhöht worden, wie geschrieben steht. Und damit wir den Geist der Sohnschaft empfangen und rufen können, Abba Vater, hat der Sohn, der das Erlösungswerk vollbrachte, den Geist aus Gott empfangen. Um denselben Geist, der jetzt nur nicht Geist Gottes ist, sondern derselbe Heilige Geist, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes nicht nur durch die Wiedergeburt neues Leben schenkt, sondern in unsere Stellung versetzt, und dass wir rufen können, Abba Vater. Auch darüber könnte sehr viel gesagt werden. Bibelstellen gibt es dafür genug. Jesus ist es, der mit Geist und Feuer tauft. Er hat erlöst und er tauft die Erlösten. Aber er tauft mit dem Geist Gottes all diejenigen, die ihm gegeben worden sind. Denn er sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die er zieht, werden zu mir kommen. Und so sehen wir die Reihenfolge. In Christus hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Und man kann es nicht genug betonen. Adam war im Bilde Gottes, aber nicht im Wesen Gottes. Er hatte nicht das Leben Gottes. Er ging mit zwei Füßen, wie Gott auch. Seine Hände hatten fünf Finger, jede wie die Hände Gottes des Herrn auch. Aber er war nicht aus Gott hervorgegangen. Er ist geformt worden. Ganz anders ist es mit Jesus. Jesus ist die Selbstoffenbarung Gottes. Und die Theologen und Professoren gebrauchen da die Formulierung, er trat aus sich selbst heraus. Man kann Gott nicht erklären, ich will es auch gar nicht versuchen, aber irgendwie durch Offenbarung des Geistes erkennen wir und sehen wir, was Gott vorhatte und wie er seinen Plan mit der Menschheit verwirklicht und schlussendlich vollendete Söhne und Töchter Gottes zu haben, die sein Wesen tragen, seine göttliche Natur haben, die aus ihm hervorgegangen sind. Darum geht es. Und deshalb steht auch hier geschrieben, dass er den Geist ausgegossen hat. Ich lese euch eine weitere Stelle aus dem Johannesevangelium, dem 15. Kapitel. Hier hat er es ja noch einmal sehr deutlich gesagt. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster, der Helfer, der Anwalt, was auch immer, kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis über mich ablegen. Halleluja! So wie der Sohn vom Vater ausgegangen ist, so ist der Geist vom Vater ausgegangen. So gewiss der Sohn uns erlöst hat, sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden. Alles ist in wunderbarer und göttlicher Harmonie geschrieben worden. Es muss nur richtig verstanden werden und das Richtige verstehen kommt durch Offenbarung. Ich habe ja sehr viel lesen müssen, was viele über das Thema der Gottheit gesagt haben. Und man urteilt nicht, dass er sehr ferne, aber Gott kann nie ergründet werden. Auch nicht im Vergleich von Bibelstelle zu Bibelstelle. Derselbe Geist Gottes, der auf Propheten und Apostel ruhte, muss auf uns ruhen, wenn wir sehen wollen, was sie sahen, hören wollen, was sie hörten, verstehen, was sie verstanden haben. Nur der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Joel 3 haben wir bereits zum Teil gelesen. Hier steht ja, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Und im Neuen Testament wird uns berichtet, wie es dann auch aus Gnaden geschah. Joel Kapitel 3, ich lese es noch einmal bis zum Ende des zweiten Verses. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichter sehen. Ja, auch über Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das Wort in jenen Tagen, ich behandle es ja nur ganz kurz in dem Buch. Was kann da alles gesagt werden? Die Propheten haben von diesen Tagen gesprochen. Und die Tage sind über uns gekommen, nämlich diese Zeitspanne von 2000 Jahren. Denn ein Tag bei Gott ist wie unsere 1000 Jahre. Lasst mich dieses Wort aus Apostelgeschichte Kapitel 2 vorlesen. Und zwar von Vers 14. Apostelgeschichte 2 von Vers 14. Da trat Petrus im Verein mit den Elfen auf und redete sie mit laut erhobener Stimme an. Ihr jüdischen Männer und ihr anderen alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. So wird uns das Pfingsterlebnis des neuen Bundes auf die Grundlage des prophetischen Wortes aus dem Alten Testament gestellt. Petrus sagte nicht, ich meine, ich denke. Er sagte, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel sagen ließ. Und dann kommt es, Alter, so spricht der Herr, ich werde meinen Geist in den letzten Tagen ausgießen. Seit Pfingsten ist der Geist Gottes ausgegossen. Wir brauchen heute nicht um eine Geistesausgießung zu beten. Wir brauchen uns nur von Gott Gnade schenken zu lassen, in die rechte Stellung unter der Verkündigung des Wortes zu kommen, damit sein Geist fallen konnte. Ich bin Gott dankbar für die ganze Apostelgeschichte, auch für die anderen Kapitel, die von diesem Erlebnis berichten. Denn stellt euch vor, wir hätten nur Apostelgeschichte 2 und nicht auch Kapitel 8. Und Kapitel 10 und Kapitel 19. Was gäbe das? Dann würden wir eine Schablone machen und alle über einen Kamm scheren und es nicht mehr dem Geiste Gottes überlassen, wie und wann er wirken und das Erlebnis geben oder schenken sollte. Schaut, in Apostelgeschichte 2 geschah etwas Außergewöhnliches. Es war ein einmaliges, heilsgeschichtliches Erlebnis, so wie Golgatha, so wie die Auferstehung, so war Pfingsten die Krönung, der Abschluss des vollendeten Werkes der Erlösung der Gemeinde Jesu Christi. Aber so wie Golgatha in unserem Leben offenbar werden muss, so wie die Auferstehung offenbar werden muss, dass wir mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind, so muss sich Apostelgeschichte 2 in uns erfüllen, dass wir voll des Heiligen Geistes werden. Aber der Himmel ist offen. Nirgendwo steht mir geschrieben, dass sie noch 10 Tage warten sollten. Das war nur einmal von der Himmelfahrt bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und hier steht in einer so wunderbaren Weise in Apostelgeschichte 2. Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie weilten. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Ich glaube, das sollte um der Wahrhaftigkeit willen Gottes und seines Wortes hervorgehoben werden, dass hier der Geist Gottes, die feurigen Zungen, sich nicht nur auf 2 oder 3, sondern auf alle, auf jeden, alle, die dort waren, für alle Anwesenden, war dasselbe Erlebnis, der Empfang der Geistestaufe, die neue Zunge für jeden, der dort war, hat Gott das Erlebnis bereit gehabt. Stimmt's oder nicht?
Amen.
So habe ich es im Worte Gottes gelesen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Nicht einer tauschte mit dem anderen aus. Nicht einer sagte, wenn du redest, das genügt mir schon. Nein, der Geist Gottes kam auf alle.
Amen.
Und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Und alle begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen.
Amen.
Nicht wie sie es gelernt hatten, sondern jetzt redete der Herr durch sie. Ihr Lieben, Hand aufs Herz. Wenn wir glauben, dass das Ende dem Anfang gleich werden muss, dann muss auch dieses Erlebnis stattfinden. Dann muss der Geist Gottes auf alle kommen. Ob wir ein Brausen hören oder ob wir es nicht hören. Ich lese euch nämlich die Stellen vor. Da war kein Brausen mehr zu hören, aber derselbe Heilige Geist kam herab. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Hier heißt es kurz und bündig, Vers 16 und 17. Denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Infolgedessen legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wenn ihr weiterliest, dann könnt ihr feststellen, dass Leute gesehen haben, welch eine Auswirkung der Empfang des Heiligen Geistes hat. Nur noch Vers 18. Als nun Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist verliehen wurde, bot er ihnen viel Geld an und bat, verleiht doch auch mir diese Kraft, damit ich die Hände auflegen kann. Seht ihr, da ist Kraft offenbar geworden. Selbst dieser verdrehte Mensch, der da zugegen war, hat so viel begriffen, dass hier nicht Menschen nur Hände auflegen, sondern dass unter der Handauflegung von Menschen die Kraft Gottes herunterkommt und offenbar wird. So war es damals. So ist es heute noch. Ich lese weiter aus Apostelgeschichte, dem 11. Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 11. Hier steht von Vers 12 geschrieben, und der Geist gebot mir, ohne alles Bedenken mit ihnen zu gehen. Es begleiteten mich aber auch diese 6 Brüder hier, und wir traten in das Haus des Mannes ein. Da berichtete er uns nun, wie er den Engel in seinem Hause gesehen habe, der dagestanden und gesagt hätte, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen, der wird Worte zu euch reden, durch die du mit deinem ganzen Hause gerettet wirst. Während ich zu ihnen redete oder zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auch auf uns im Anfang.
Amen.
Am Ende müssen wir zum Anfang zurück. Einen anderen Weg gibt es nicht. Keine Rede mehr, fastet und betet und wartet. Die Apostel kamen, die Menschen wurden gläubig und Hände sind ihnen aufgelegt worden und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier steht's in Kapitel 10, darauf nimmt Petrus ja Bezug von Vers 44. Während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten, da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen.
Amen.
Da sagte Petrus, kann wohl jemand diesen, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser versagen, dass diese nicht getauft würden? So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Hierauf baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Wie am Anfang, so auch später. Glauben wir wirklich von Herzen daran, dass Jesus Christus bei den Letzten noch derselbe sein muss, wie er es bei den Ersten war? Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die gleichen Segnungen, dieselben Erlebnisse. Und ich sage es euch, wer nicht dieses biblische Erlebnis gemacht hat, den wird der Feind mit Zweifel plagen und nochmal plagen. Er wird nicht eher in Gott zur Ruhe kommen, bis der Geist Gottes ihn zur Ruhe gebracht und er versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Leibeserlösung. Selbst Menschen, die das Erlebnis gemacht haben, lässt der Teufel nicht in Ruhe, sondern plagt sie auf mancherlei Weise. Aber wenn wir dieses Erlebnis gemacht haben, dann können wir sagen, Satan, weiche hinter mich, denn in der und der Versammlung, an dem und dem Tage, habe ich's erlebt. Ich habe den Geist Gottes, ich habe die Geistestaufe empfangen. Der Herr hat durch mich in neuen Sprachen gesprochen. Und auch das möchte ich lesen, was da gesprochen wurde. Denn die meisten sind sich auch darüber nicht im Klaren. In Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, von Vers 5, werden uns ja 16, 17 verschiedene Nationalitäten aufgezählt, die dort an dem Pfingsttage beisammen waren. Und dann heißt es hier in Vers 11, geborene Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, Wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes verkündigen.
Amen.
Was geschah bei der Geistestaufe? Der Geist Gottes hat das durch fremde Zungen, die man nicht gelernt hat, hervorgehoben, so wie Jesus vorher nach seiner Auferstehung. Und dazu lese ich euch gleich die Schriftstelle. Zu seinen Jüngern sprach er zu den Zweien und dann 40 Tage lang mit seinen Jüngern war. Und es heißt, durch den Geist hat er ihnen die Aufträge gegeben, und zwar schon vor Pfingsten. Ich lese es euch. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 2 und Vers 3. Bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte. Merkt ihr, schon durch den Heiligen Geist. Jesus sagte, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch. Und dann seht ihr mich nicht mehr, aber ich sende euch den Tröster. Und wenn er kommt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Hier lesen wir, bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte. Schon sie erkannten durch Offenbarung des Heiligen Geistes, wie der göttliche Auftrag ausgeführt werden sollte. Amen. Petrus, durch Offenbarung des Geistes, hat Matthäus 28, 19 sehr gut verstanden und hat am Pfingsttage dann ausgerufen, tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. Ihr Lieben, wir brauchen eine neue, mächtige Gnadenheimsuchung Gottes. Wo bleibt das Amen? Amen. Wo bleibt das Amen? Sollen wir erst untergetaucht werden, um dann richtig hungrig und durstig zu werden? Und wir brauchen noch mehr. Und das Wort sei an uns als dienende Brüder gerichtet. Wir brauchen eine göttliche Vollmacht in unserem Dienst. Eine Vollmacht, die alles, was bis jetzt auf dem christlichen Markt ist, übertrifft. Es muss werden bei diesem Auszug, wie bei dem Auszug Moses und bei dem Auszug Jesu Christi und so weiter, als Gott Wunder tat, die mächtiger und größer waren, als das, was alle anderen hätten tun können. In den Tagen Moses haben auch andere etwas getan. Aber ganz am Schluss war der Stab, den Mose vorher hatte, der zur Schlange geworden ist, um die anderen Schlangen alle vertilgen zu können, in seiner Hand. Und damit war all diesen selbsternannten Männern das Handwerk gelegt. Sie hatten kein Handwerkszeug mehr. Sie hatten den Fetischstab nicht mehr oder dies oder jenes, mit dem sie was tun konnten. All ihre Stäbe, mit denen sie auch Hokuspokus gemacht haben, die waren plötzlich nicht mehr da. Sie lagen ja auf dem Boden und liefen da hin und her als Schlangen. Und plötzlich hat der Stab Moses sie alle der Reihe nach vertilgt. Und die guckten ein bisschen dumm, was sich da tut. Aber es war schon geschehen. Es war vorbei. Das Handwerk war ihnen gelegt. Sie konnten nichts mehr tun. Moses, der zuerst aufgetreten war, trat auch zum Schluss mit göttlicher Vollmacht auf. Und Gott ist die Antwort seinem Volke nicht schuldig geblieben. Glaubt es mir, so kennen wir Gott. Und so wird er sich auch in dieser Zeit offenbaren. Amen. Es steht geschrieben, in den letzten Tagen werden wie Jannes und Jambres viele auftreten. Und vieles tun große Wunder und Zeichen dies und jenes und werden viele irreführen. Aber fürchtet euch nicht, sagte unser Herr, denn es wird so kommen. Aber ganz am Schluss wird der Sieg Gottes in der Gemeinde des Herrn offenbar werden. Eine bluterkaufte Schar, eine gereinigte, eine geheiligte Gemeinde, eine mit dem Heiligen Geist getaufte, gesalbte, erfüllte, mit Kraft ausgerüstete Gemeinde. Eine Gemeinde, die feurige Zungen empfangen hat, um die großen Taten Gottes zu verkündigen. Diese Bemerkung, die ich jetzt mache, passt nicht hierher und sie sei mir von allen im Voraus entschuldigt. Aber wenn ich noch sehe, wie das Bedürfnis besteht, dass einer den anderen um sich scharen möchte, um mit ihm zu reden und das zu sagen, was er weiß, dann habe ich ein beklemmendes Gefühl. Dann kommt mir ein ganz eigenartiger Gedanke, und den spreche ich jetzt aus. Dann kommt mir der Gedanke, Bruder, wenn du das, was Gott wirklich geredet hat, verstanden hättest, dann würdest du es als göttliche Offenbarung, als einen solch kostbaren Schatz in deinem Herzen tragen und würdest begriffen haben, was die Schrift sagt. Nicht einer wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein.
Amen.
Und ich neige fast dazu, auszusprechen, dass an diesem Ort, weder in diesem Gebäude noch auf diesem Gelände, Donnerdeutungen oder sonst was verbreitet werden. Hier hat nichts Platz. Hier ist keine Vermischung gestattet. Das hat mit Lieblosigkeit nichts zu tun. Gott ist ein heiliger Gott und sein Wort ein heiliges Wort. Und dem dürfen wir nichts hinzudeuten. Wie viele Deutungen sind schon gekommen und gegangen? Die könnt ihr alle vergessen. Und die Deuter auch. Ihr wisst, was über die Deuter in der Bibel geschrieben steht. Nein, hier kommen wir zusammen, um eben aus all den Deutungen herausgenommen zu werden und im Wasserbad des Wortes gewaschen zu werden. Denn Jesus sagte, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Auch die Dinge, die hier und da schief gehen, lass sie laufen. Wenn Gott eine Situation nicht ändert, ihr werdet sie nicht ändern können. Ihr verwickelt euch und verstrickt euch und gerät in Nöte. Wen Gott nicht nimmt und wem er sich nicht offenbart, wen er nicht belehrt, der bleibt unbelehrbar bis ans Ende. Und so ist einerseits unter den wahrhaft Gläubigen von Klarheit zu Klarheit geht und von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Offenbarung zu Offenbarung, aber immer im Worte Gottes und durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, nie außerhalb des Wortes, sondern immer innerhalb des Wortes. So ist es doch tatsächlich schon seit Jahren, dass Männer aus einer Deutung in die andere fallen und reißen andere mit sich. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Ihr Lieben, lasst es heute hier deutlich erklingen, aus Gnaden zur Ehre Gottes. So wahr wir durch den wahrhaftigen Samen des Wortes und den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren wurden, und so wahr der Geist Gottes in das Wort Gottes hineinführt, so wahr sind wir hier, um es direkt mitzuerleben, wie uns all die Dinge klar werden. Einen Nachhilfeunterricht brauchen wir nicht mehr zu erteilen, weder ich noch du. Ich bin froh, und ich möchte das auch noch zur Erläuterung sagen, wenn ich mit Leuten spreche, dann nicht über lehrmäßige Dinge, sondern einfach, weil sie etwas haben, das sie sagen oder fragen möchten. Lasst uns vernünftig werden. Und ich sage euch auch warum, nicht um meinetwillen. Aber die Gemeinde des Herrn muss doch zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Sie muss doch aus allem in das Mannesalter hineinwachsen und nicht länger von jedem Wind der Lehre hin und her gerissen worden. Ich las eben noch die Zeilen von einem ganz geliebten Bruder aus Holland, der schrieb, wer nach Krefeld geht, muss sterben. Ja, und so weiter. Ja, ich wünsche, dass wir mit Christus sterben, wirklich, dass wir mit ihm sterben, dass der alte Mensch nicht mehr da ist und dass wir nicht mehr die reden, dass Gott durch uns reden könnte. Ach, das ist doch heute geschehen, dass Gott so über uns käme mit seinem Geist und wir erfüllt würden, dass wir überfließen mit des Heiligen Geistes Kraft. Nur wenn die Gemeinde mit der gleichen Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet wird, können dieselben mit folgenden Zeichen und Wunder geschehen, die der Gemeinde folgten und damals geschahen am Anfang. Stimmt's oder nicht? Amen. Denn Gott spricht nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. Amen. Nicht die Männer Gottes, nicht die Propheten und die Apostel, sondern der Geist Gottes hat durch sie gewirkt. Möge er aus uns solche Menschen machen, die in seinen Wegen wandeln, ihm glauben, ihm vertrauen, nichts mehr mischen, sondern es so rein und klar erhalten, wie wir es vom Herrn empfangen haben, bis wir dann diese Kraftausrüstung Gottes empfangen und eine ähnliche Stunde wie auf dem Karmel kommt und die göttliche Entscheidung fällt und der Herr als der große Sieger hervorgeht und wir mit ihm. Wir singen nicht nur, Jesus ist Sieger. Er ist der Sieger. Amen. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Hölle bezwungen. Er hat dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zertreten. Jesus ist Sieger. Möge es in deinem und in meinem, in unserem Leben werden. Und sein Wort in uns, an uns und durch uns alle erfüllen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Amen.